steht es in Wandel. Sie werden von Menschen immer wieder verändert, genau wie andersherum auch. Wie das Ganze nachhaltig geht, darüber spreche ich mit Expertinnen und Betroffenen. Mein Name ist Konstantin Alexander und das ist der Urbanutopia Podcast.
Wir sprechen heute mit Jasmin Utku. Jasmin, bevor wir inhaltlich einsteigen, finde ich ja bei dir total spannend, dass du mindestens drei Perspektiven eigentlich mitbringst, mit der du dir die Stadt anguckst. Du bist Professorin in Köln, du hast ein eigenes Planungsbüro und du bist sozial engagiert in unterschiedlichen Unternehmungen oder Institutionen. Magst du uns einmal abholen? Was machst du alles? Wie guckst du da drauf? Und vor allem, wo nimmst du die Zeit her?
Ja, das klingt jetzt viel größer, als es eigentlich ist. Ich bin ja nicht mehr ganz so jung und natürlich sammelt man sich im Laufe der Jahre auch so das ein oder andere, ich sag mal, Pösschen oder Thema oder Leidenschaft irgendwie an und dann ergibt sich das so. Also das Büro gibt es natürlich schon seit 2001. Ja, genau. Also da habe ich angefangen mit Freiberuflichkeit, also 20 Jahre. Ne, so seit 2003 bin ich an unterschiedlichen Hochschulen tätig, auch in unterschiedlichen Funktionen und Anteilen. Also das ist dann mal von einer halben Stelle über einen Lehrauftrag oder was weiß ich was gewesen. Und dann gibt es eben auch die Leidenschaften links und rechts des Weges, die sich halt nicht so klassisch halt in den Beruf integrieren lassen, die aber auch super wichtig sind und für die man sich dann eben engagiert. Also ich finde es gar nicht so groß und so aufregend. Es klingt vielleicht auf den ersten Blick viel, aber ja, es fügt sich irgendwie. Und es macht mir halt auch Spaß. Und um das vielleicht auch mal zu sagen, das Büro habe ich halt auch nicht alleine, sondern seitdem ich eben auch diese Professur in Köln habe, führe ich das mit jemandem zusammen, mit Stefan Gudewehr. Und dem geht es ähnlich wie mir. Der hat halt auch noch eine Hochschultätigkeit. Und so teilen wir uns das halt, teilen uns auch die Projekte, haben auch Mitarbeiter. Und dann relativiert sich das auch wieder ein bisschen. Also dass man jetzt nicht immer davon ausgehen muss, wir haben eine 80-Stunden-Woche. Und auch dieses Thema des Engagements nebenbei ist halt auch, natürlich wissen alle, dass man noch andere Dinge zu tun hat. Das läuft dann halt noch so. Und da ist jetzt beispielsweise die Dachgenossenschaft zu nennen für Wohn- und Quartiersprojekte. Da bin ich mit im Vorstand als eine von vieren. Wir haben dann auch noch einen Aufsichtsrat, der mit dabei ist. Und man teilt sich die Aufgaben. Es ist jetzt auch kein Vollzeitjob. Und so, ne, würde ich jetzt sagen, ist es auch nicht so dramatisch. Es macht alles Spaß und die Übergänge zwischen dem, was Job ist und dann auch Freizeit ist, sind manchmal auch einfach fließend.
Und hilft dir das in deiner Arbeit, sei jetzt mal an das Forschungsobjekt Stadt oder Siedlung oder Raum interdisziplinär heranzugehen?
Unbedingt. Also total inspirierend. Ich kann mir nicht vorstellen, an der Hochschule zu arbeiten ohne Büro. Und ich finde das auch total, ich sag mal, beflügelnd und bereichernd mit dem Hochschulkontext, was ich ins Büro einspeisen kann. Also in beide Richtungen ist das ein absoluter Gewinn. Also ne, es ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite zu sagen, man kann vielleicht den Projekten im Büro nicht in der Form gerecht werden, wie man das möchte. Oder umgekehrt, man würde vielleicht das eine oder andere an der Hochschule, auch im Bereich Forschung, noch ganz anders vertiefen wollen. Und das bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Aber das, was es bringt, ist super viel wert. Also bin ich sehr happy, dass ich das beides auch machen darf, dass das funktioniert.
Wir haben jetzt im Vorgespräch häufig über dieses Konzept der urbanen Praxis gesprochen, wo ja auch diese Inter- oder Transdisziplinarität ein bisschen dazugehört. Bevor wir aber da tiefer einsteigen, wie würdest du urbane Praxis denn allgemein definieren?
Naja, urbane Praxis kommt ja eigentlich aus so einem künstlerischen Kontext. Und da geht es ja eigentlich schon darum, mit dem Raum vor Ort zu arbeiten, also tatsächlich, ja, ich sage mal, in der Form von Intervention, Auseinandersetzung mit diesem Ort aus eben einer künstlerischen Perspektive Impulse zu setzen, einen anderen Blickwinkel zu eröffnen, vielleicht auch durch eine Form von Setzung diesen Ort auch zu verfremden oder ganz neu zu deuten. Das ist eigentlich das, was so urbane Praxis in der Begriffsdefinition so aus dem Kultur- und Kunstkontext meint. Man kann das natürlich auch noch viel weiter fassen und auch wenn wir jetzt als Architektinnen und Architekten in den öffentlichen Raum gehen und da Dinge tun und auch mit den Menschen vor Ort gemeinsam Projekte entwickeln. Es ist auch eine Form von urbaner Praxis, auch wenn da eben dieser Kunstkontext nicht im Vordergrund steht.
Und da sind wir dann wahrscheinlich auch wieder bei der Inter- oder Transdisziplinarität. Also nicht nur irgendwie, dass die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen eben sich mit Stadt beschäftigen, sondern auch die AktivistInnen und am Ende des Tages alle Stakeholder, alle Bürgerinnen und Bürger, oder?
Ja, das ist unbedingt so. Und auch da spielt es halt total rein, dass ich eben sowohl Hochschule als auch Praxis mache und das halt super verbinden kann, auch mit vielen anderen Akteuren. Also so ein Beispiel, dass wir jetzt im Sommer die Möglichkeit hatten, mit Studierenden an einem transurbanen Projekt mitzumachen, also von einem Kölner Kunstverein Art Remix, die halt Residenzen für Künstler ausschreiben an unterschiedlichen Orten. Und in diesem Jahr waren das zwei im Ruhrgebiet. Und wir haben dann mit einer Gruppe in Gelsenkirchen auf dem Schalker Markt mitgemacht, mit der französischen Künstlergruppe Ja Plus K, die ihre Installation gemacht haben, und die Studierenden von der TH Köln, also Architekturmasterstudierende, die halt auch mit einer Intervention in Schalke und auf dem Schalker Markt dazu beigetragen haben, diesen Ort neu zu sehen, neu zu deuten und auch stärker wieder ins Bewusstsein zu bringen oder auch mit anderen Stadträumen zu verknüpfen, also überhaupt öffentlichen Raum sichtbar zu machen.
Wie häufig ist das dann auch so eine Übersetzungsleistung so zwischen den Disziplinen? Ne, also das eine ist ja, sag ich jetzt mal, eine internationale Truppe da zu haben, ne, also auch Menschen aus Frankreich oder vielleicht auch aus anderen Ländern, aber auch so die Disziplin.
Ist immer wieder spannend und immer, also ich meine, es ist ja Gesellschaft, wenn man es mal so sieht. Ne? Wenn wir unter uns in unserer Blase mit Planern und Architekten bleiben würden, dann ist da ja keinem mit gedient. Also es ist schon interessant, auch zu hören, was Kolleginnen und Kollegen machen, aber das ist ja kein Selbstzweck, was wir tun. Also ich sehe das schon auch als Dienst an der Gesellschaft, um es mal so zu sagen. Also wenn wir was machen, dann müssen wir das mit einer gewissen Sensibilität tun. Wir müssen es in einem Miteinander tun. Also da muss eine Augenhöhe her. Und im allergünstigsten Fall ist es halt kollaborativ. Also noch nicht mal so, dass wir sagen, wir haben eine Idee und wenn jemand will, macht er mit, sondern wir entwickeln es zusammen. Und ne, jetzt gerade aus so einer Architektin-Planerin-Perspektive ist es schon so, dass das halt mehr ist, als nur Hüllen für Menschen zu entwickeln, ne, oder das Drumherum zu entwerfen, sondern tatsächlich auch das Miteinander auszuhandeln. So, ne? Und das ist schon auch total spannend. Und da muss ich auch sagen, das ist mit den Studierenden oder überhaupt im Hochschulkontext noch mal viel experimenteller möglich als in meiner beruflichen Praxis. Aber auch da, sorry, wenn ich das noch eben sagen darf, ne? Auch da ist es so, dass wir versuchen, egal was wir für ein Projekt haben, das auch immer im Austausch mit den Menschen vor Ort umzusetzen.
Ja, das würde mich einfach mal interessieren. Inwieweit siehst du da auch das Potenzial, sag ich jetzt mal, Städte anders zu analysieren, anders zu planen und zu entwickeln? Also auch so mögliche Innovationsansätze?
Das ist ja, wie soll ich sagen, also da sind ja keine Grenzen gesetzt. Also da gibt es natürlich ein Handwerkszeug, natürlich gibt es Methoden, die da üblicherweise eingesetzt werden, aber wir sehen das auch in unserer Praxis. Selbst wenn wir sagen, wir finden es wichtig, mit den Leuten vor Ort spazieren zu gehen. Ne? Und wenn man sich dann halt Formen von Spaziergängen überlegt, die vielleicht nicht nur die üblichen Wege betreffen oder vielleicht auch Stationen einbaut, an denen dann halt Menschen stehen, die auch mit diesen Orten zu tun haben, gibt es ganz neue Formen von Interaktionen, von Sichtweisen auf bestimmte Themen, Auseinandersetzungen, also ne, das ist noch nicht mal irgendein Hexenwerk. Also es ist relativ niederschwellig möglich, neue Zugänge zur Stadt zu entwickeln und auch Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, die das vorher einfach nicht getan haben. So, ne? Also auch das, ja.
Nee, sag.
Das, was wir ja auch feststellen, so, wenn man so die klassische Form der Beteiligung macht, dann hat man halt auch bestimmte Menschen, die da eben hinkommen. Ne? Also verächtlich spricht man dann von den Profibürgern, die überall auftauchen. Ne?
Menschen mit viel Zeit.
Genau, ne? Die halt auch immer und überall dabei sind und mitreden und eine Meinung haben. Aber das ist ja nur ein Ausschnitt der Gesellschaft. Ne? Und das, was dann ja so in Fachkreisen aufsuchende Beteiligung heißt, man geht halt dahin, wo sie sind, funktioniert sicherlich schon mal besser, aber das dann eben noch durch ganz andere Formate, und da komme ich dann wieder auf den Schalker Markt, das, was wir da im Sommer gemacht haben, also mit Ja Plükar und dieser Installation auf dem Schalker Markt, also zwei große Fußballtore, die aber gleichzeitig auch als Tribüne fungieren. Die Studierenden, die halt Bänke und auch eine lange Tafel gebaut haben und eben den öffentlichen Raum markiert haben. Also so dieses Zusammenspiel hat dazu geführt, dass alle auf diesen Platz gekommen sind und auch da miteinander Zeit verbracht haben. Ob es jetzt auf irgendwelchen Partys waren oder eben auf im Kontext von Fußballturnieren, die veranstaltet wurden, war alles dabei und es hat total gut funktioniert. Und das war vorher ein Platz, auf dem halt Schrottautos abgestellt wurden und die Leute halt irgendwie, ja, ich sag mal, das irgendwie als eine wohnungsnahe Müllkippe gesehen haben. Mhm. Und das ist nur ein Beispiel. Also davon gibt es noch viele andere, ja, dass es dann eben doch auch gelingt, öffentlichen Raum nochmal, ja, neu zu deuten und damit eben auch Menschen zusammenzubringen.
Ja, ich finde ja diesen Aspekt spannend, den du vorhin so kurz im Nebensatz erwähnt hast, irgendwie nicht mehr, nicht nur diese üblichen Perspektiven, ja, also so, sag ich jetzt mal, Menschen mit viel Zeit, irgendwie viele Rentner kommen ja gerne mal zu so Partizipationsformaten, aber das Ganze eben wirklich inklusiv und integrativ zu verstehen. Wo siehst du uns als Gesellschaft an beiden Punkt? Also gefühlt, auch wenn ich da kein Experte bin, müssen wir noch ganz, ganz viel nachholen, oder?
Ist so, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wir sind gerade erst am Anfang, also mit diesen Ideen einer Stadt für alle, ne, das, was ja vielfach eingefordert wird, also wirklich Inklusion ernst zu nehmen, also Teilhabe für wirklich alle Menschen zu ermöglichen an dem, was Stadt ist und was Stadtentwicklung ausmacht, das ist noch eine Riesenaufgabe. Ne? Auch wenn man jetzt halt sagt, man hat schon viel erreicht, man hat eine ganze Menge an vielleicht auch DIN-Normen verabschiedet, die jetzt dafür sorgen, dass mehr Barrierefreiheit hergestellt wird oder so. Das Ideal müsste doch eigentlich sein, dass man all diese DIN-Normen wieder abschafft und sagt, es gibt eine Form von Aushandlung, die für alle gut funktioniert. Ne? Und man wird
so eine Art Baseline sozusagen, also so eine Basis.
Ja, ne? Man wird es nie für alle gleichermaßen hinkriegen, aber man kann allen einen Raum oder eine Form von Teilhabe ermöglichen. Das wäre so meine Idealvorstellung. Davon sind wir echt weit weg. Also ich glaube auch, dass wir es als Gesellschaft so ein bisschen verlernt haben, Aneignung zu ermöglichen, also das zuzulassen. Und das ist jetzt natürlich adressiert an Politik, aber das trifft auch uns als Gesellschaft, also als Stadtnutzer, als man sagt, was machen die denn da? Oder dürfen die das überhaupt oder so? Naja, das sind ja so Fragen, die man sich dann auch absolut so stellt oder die einem dann in den Kopf kommen. Und dann denke ich immer, warum überhaupt? Ne? Und das ist so anerzogen, was geht und was nicht geht. Und da einfach auch mehr Offenheit zu entwickeln und auch Stadt so ein bisschen eben auch als so ein Ort für Teilhabe und Aneignung zu verstehen. Erstmal zur Grundlage und dann auszuhandeln und dann zu überlegen, passt das jetzt für alle, ist das gut oder muss man nochmal nachjustieren oder an anderen Stelle zu sagen, ja super, danke, endlich. Also ne, denke ich auch an so ein Beispiel hier in Bochum in der Innenstadt, da ist das auch so, das war eine Hundewiese und jetzt findet da Gardening statt und es hatte vorher überhaupt keiner auf dem Schirm, dass dieser Raum tatsächlich auch für was anderes nutzbar ist als Hundewiese. Ja, da finden auch Konzerte statt, da wird auch eine Mittagspause verbracht. Also es ist ein Begegnungsort geworden. Ne? Und das ist schon, finde ich, schon super. Also davon würde ich mir mehr wünschen. Und ich glaube, das wären auch erste gute Ansätze, um eben auch diese Idee von Teilhabe und auch von Ernst nehmen, ne? Dass die Menschen, die Lust haben, was zu machen, und wenn die sehen, das geht und das darf man auch so, ne? Dann gibt es auch, glaube ich, mehr Bewusstsein für eine Mitwirkung und auch größeres Interesse, sich einzumischen und sich einzubringen.
Jetzt hast du direkt auch den öffentlichen Raum genannt, der, sage ich jetzt mal, auch so, so eine Arena der Interessenskonflikte oder der Nutzungskonflikte ist. Wo siehst du denn Thema öffentlicher Raum gerade so die größten Herausforderungen, vielleicht aber auch so ein paar Chancen oder Ansätze, das Ganze eben auch nachhaltig oder eben inklusiv, integrativ zu gestalten?
Ja, also anknüpfend an das, was ich gerade schon angesprochen habe, würde ich halt schon sagen, dieses einfach machen dürfen, ne? So dieses den öffentlichen Raum als eben auch eine Form von Experimentierraum zu verstehen, das glaube ich, ist einerseits die größte Chance, aber andererseits auch die größte Herausforderung, ne? Und ich meine, das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit. Also ne, jetzt im Zusammenhang mit Corona hat der öffentliche Raum ja auch nochmal eine ganz andere Bedeutung erfahren. Also dass man mehr rausgeht, was wohnungsnahe Freiräume angeht und gerade in den Innenstädten, wie viel Nutzungsdruck auf dem öffentlichen Raum liegt, wie stark der kommerzialisiert ist, dass es konsumfreie öffentliche Räume gibt, in denen man mal einfach was machen kann. Hm. Und der halt auch nicht durch wahnsinnig viel Regularien eingeschränkt ist. Also wenn Leute sich da Möbel bauen oder irgendwas draußen anpflanzen, dass dann nicht das Ordnungsamt kommt und sagt, hier ist aber ein Radweg. Also ob da jetzt einer ist oder nicht, aber ne, dass das ja. Erste eigentlich die Nutzungskonflikte sind, die schon anders irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also dass man eigentlich keine Chance hat, sich noch irgendwie anzueignen, weil der öffentliche Raum durch so viel Regelwerk schon belegt ist.
Sagst du es ja, wenn ich da kurz nachhaken darf, Recht und Ordnung, ne, sagst du ja so als einen Aspekt. Das heißt, auf einer gesetzlichen Ebene müsste sich auch was tun aus deiner Sicht. Also weil das eine ist die Praxis, das andere sind ja die Rahmen.
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ne? Ich denke aber auch, und da würde ich jetzt insbesondere auf die lokale Ebene abzielen, wenn man da als Stadt mehr Offenheit hat, ist man da auch flexibler im Umgang mit solchen Räumen. Also man kann das ja schon auch ermöglichen, also sowohl im öffentlichen Raum als auch im Umgang mit Liegenschaften oder ja, sagen wir mal Gebäuden, ne? Also so wie man jetzt ja in jüngerer Zeit auch viel stärker über Gemeinwohlorientierung spricht und damit vor allem dann halt auch Gebäudenutzung im Blick hat. Also ich denke jetzt halt an sowas wie dritte Orte, die überall aufpoppen. Ne? Genau so lässt sich das ja auch auf öffentliche Räume übertragen. Also dass man sagt, ne, der öffentliche Raum ist halt auch ein Ort für Gemeinschaft, für Begegnung, für konsumfreie Begegnung. Und wenn man das jetzt erstmal öffnet und sagt, da ist jetzt eine Fläche, da passiert jetzt gerade nichts. Und wenn jemand Lust hat und eine Idee hat, dann bitte. So, ne? Wie zum Beispiel eben diese Platzfläche, also ne, so ein Hanggrundstück in der Innenstadt, total verschattet. Und jetzt ist das halt ein Begegnungsort geworden. Ne? Da wäre die Stadt von alleine nie drauf gekommen. Und wir haben auch vielfach, und das ist die andere Seite, so die Haltung, da müsste die Stadt doch mal. Und die Stadt macht dann nicht. Hm. Und wenn man dann selber macht, dann kommt die Stadt und sagt, ihr dürft aber nicht. Und das ist doch total irre. Also ne, eigentlich wäre es doch wunderbar, wenn man sagt, hier sind so Flächen, da haben wir gerade keine Idee zu, wissen nicht, hat jemand eine Idee? Ne? Wir suchen Stadtmacher, wir suchen Leute, die Lust haben, hier Orte zu besetzen.
Hängt das nicht auch von der Stadt ab? Also ja. Sag ich jetzt mal gerade irgendwie in so Orten, wo ein hoher Flächendruck herrscht und viele Konkurrenz, ist das wahrscheinlich schwieriger nur möglich als beispielsweise jetzt im Ruhrgebiet, oder?
Ich würde auch sagen, dass, ja, dass es in bestimmten Städten schwieriger ist. Umgekehrt kann man vielleicht auch sagen, es gibt Städte, jetzt denke ich mal an Köln, da ist vielleicht auch die Dichte an Kreativität oder an Menschen, die sich da kreativ austoben wollen oder Ideen haben für den öffentlichen Raum, dichter. Also ne, sind einfach mehr, als es zum Beispiel im Ruhrgebiet über die Gesamtfläche verteilt ist. Und umgekehrt, ja, im Ruhrgebiet haben wir wahrscheinlich einfach auch mehr Spielwiese. Da zu agieren. Aber ich würde das eine gar nicht gegen das andere ausspielen, sondern ich würde es eigentlich eher als eine Haltung einer Stadt sehen. Also es hat schon viel damit zu tun, wie auch eine Politik und eine Verwaltung funktioniert und wie die sich halt auch selber in diesem Spiel sehen. Sind sie halt eine Stadt, die etwas ermöglichen will, oder sind sie eine Stadt, die wie soll ich sagen, konkreten, starren Rahmen vorgibt für ihre Spielräume und Entwicklung. Und so, denke ich, ist es jetzt erstmal unabhängig davon, wie groß oder wie viel Druck auf einer Stadt ist, sondern eher wie die Haltung in der Stadt ist.
Wie siehst du das dann so im historischen Kontext? Weil gerade die Städte, die, wo es viele informelle Nutzungen gab, ne, und eine kreative Aneignung und sowas, was ja auch in Köln zum Teil passiert ist, das sind ja die Städte, wo jetzt junge, kreative Menschen hinpilgern. Das heißt, ist das auch ein Standortfaktor am Ende des Tages, wie groß kreative Menschen sich engagieren können oder einbringen können in einer Stadt?
Im weitesten Sinne ist das sicher richtig, aber man sieht ja auch jetzt am Beispiel von Köln, es ist auch ein mühsames Geschäft. Ne? So, also wenn ich jetzt an solche Initiativen denke wie den Klug e.V. mit dem Wandelwerk, die da zwischen Ehrenfeld und Nippes als Zwischennutzer dieses Autohaus besetzt haben mit gut einem Jahr. Die haben richtig aufgemischt, auch in der Stadtgesellschaft. Ne? Es war aber klar, es ist eine Zwischennutzung. Auf dem Standort wird jetzt hochwertiger Wohnungsbau realisiert. Und dieses ganze Quartier steht halt unter Druck. Ne? Und ich denke schon, dass auch jetzt die Leute aus dem Wandelwerk dazu beigetragen haben, dass sich dieser Standort möglicherweise anders entwickelt. Also dass es eben nicht nur Investoren geleitet ist, dass auch die Oberbürgermeisterin gesagt hat, wir werden uns dafür engagieren, dass die Leute einen anderen Ort finden, weil die wichtig sind für unsere Stadt. Ne? So, wir machen jetzt gerade mit unseren Studierenden da halt auch ein Projekt und haben halt auch gesagt, es geht jetzt nicht darum, einen großen Masterplan zu machen für dieses Quartier, ne, mit so einer, baulich-räumlichen Gesamtvision, sondern es geht eigentlich vor allem darum, einen Prozess zu skizzieren. Also ne, wie kriegt man eben prozessorientierte Stadtentwicklung an so einem Ort hin, der so unter Druck steht? So, ne, was wären dann richtige Bausteine? Wo lässt man sich Zeit? Und wo gibt es Stelle und vor allem mit wem macht man dann auch die Stadt? Ne? Und das würde ich schon sagen, das ist eine Frage, die kann man sich überall stellen. Also ne, die ist im Ruhrgebiet, hat die vielleicht einen anderen Kontext, aber auch da würde ich sagen, weg vom großen Masterplan hin zu einer prozessorientierten Planung mit eben vielen Beteiligten.
Wie würdest du denn sagen, kommen dann so externe Effekte wie Corona, aber auch das große Ganze, also beispielsweise Klimawandel damit rein? Weil die erhöhen ja jetzt zum Teil einfach nochmal den Druck oder verändern irgendwie bestimmte Prozesse oder beschleunigen sie auch.
Also ich sag mal ehrlich gesagt, nehme ich das noch viel zu wenig wahr. Jetzt auch
Corona oder Klimawandel?
Den Klimawandel, also jetzt in den Debatten, ja. Es sprechen alle drüber, aber es ist doch total irre, wie viel grüne Wiese-Planung noch läuft. Also ne, nach wie vor die Ideen, jetzt gerade in den Großstädten mit viel Druck auf der grünen Wiese neue Siedlungen zu bauen, auch wenn man dann von Quartieren spricht, aber da darf man sich auch nichts vormachen. Im Großen und Ganzen, am Ende des Tages, sind es dann vor allem Siedlungen, die da entstehen werden. Ne? Es hat ja nicht wirklich viel mit Stadt zu tun, was da passiert. Ja. Und da finde ich halt schon, wenn man den Klimawandel ernst nehmen würde, dann ist das doch gar keine Diskussion mehr. Dann würde man doch diese Ressourcen, die man da hat, versuchen, in eine andere Richtung zu bringen. Also ne, dann kann man sich doch nicht ernsthaft da noch weiter mit beschäftigen. Also weder als Stadtverwaltung noch als Politik, geschweige denn als Planungsbüro. Ne? Also da, finde ich, ist echt noch eine ganze Menge zu tun. Also ich würde auch sagen, ne, wenn man es denn dann ernst nehmen würde, jetzt in unserer Disziplin, müsste man ja sagen, man baut gar nicht mehr.
Man baut nicht mehr oder man baut nur noch um?
Ja, genau, man baut um. Also ne, man baut halt nicht mehr auf der grünen Wiese oder halt im Neubau in so einer Form. Also es ist immer noch viel zu oft das Thema, lohnt sich nicht umzubauen, ist zu teuer, wir reißen ab und bauen neu. Und solange das nicht aus den Köpfen ist, ist der Klimawandel noch nicht angekommen.
Aber ist das, geht das nicht ein bisschen auch an den Kern des Architektin-Daseins, sage ich jetzt mal, von nichts etwas zu schaffen, was physisch dann entsteht? Und wenn du jetzt sagst, na also ich bin jetzt mal der Teufelsadvokat, kriegt man dann überhaupt noch so viele junge Menschen dazu, in den Beruf zu gehen, wenn es heißt, ihr baut nichts mehr Neues oder ihr baut fast nichts mehr Neues, sondern ihr baut nur noch um?
Also ich bin mir gar nicht so sicher. Ich meine, ne, klar, wenn jetzt die Studierenden kommen, gibt es natürlich welche, die schicken Willen im Kopf haben. Aber es gibt auch eine ganze Menge, die eigentlich genau mit der Motivation kommen, zu sagen, wir müssen eigentlich mit unseren Städten besser und anders umgehen. Und dafür möchte ich gerne Handwerkszeug lernen. Also meine Idealvorstellung oder mein Traum von einem Studiengang wäre ja wirklich zu sagen, es gibt mal ein Studienangebot, in dem es nicht um Neubau geht, in dem es nur um Bestand geht. Und das kann dann von, ich sag mal, dem Umbau von Möbeln bis hin zum Umbau von Quartieren gehen. Aber es geht wirklich nur um die Auseinandersetzung mit Bestand, um das Weiterbauen, Umbauen, Umdeuten, Umnutzen. So, ne? Also das würde mir mal gut gefallen, wenn wir das mal hinkriegen würden in aller Konsequenz. Das Thema Neubau oder überhaupt das Neu daraus zu kriegen.
Also im Grunde genommen so die Kulturtechnik des Reparierens in den Mittelpunkt stellen, einer Ausbildung.
Und naja, dann, aber reparieren ja. Würde ja heißen, man bringt es in seinen Urzustand zurück oder man knüpft an oder stellt das wieder her, was es war. Und das würde ich ja gar nicht sagen, das muss gar nicht so unbedingt sein. Also dieses Reparieren, ne, würde ich jetzt sagen, ist für einen Föhn oder für eine Kaffeemaschine sinnvoll, aber ne, bei einem Gebäude kann es auch was ganz anderes werden oder was ganz anderes sein, als es vorher war.
Das ist ja auch ein bisschen die Diskussion um Resilienz, ne, weil Resilienz heißt ja auch im Grunde genommen nur den Ursprungszustand. Und so wie du es so wichtig verstehst, geht es ja darum, ja, weiterentwickeln, neu entwickeln oder was so zum Teil als Upcycling bezeichnet wird, ne, also verbessern.
Ja, genau. Genau, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen das, was mit der urbanen Praxis einhergeht, ne? Also auch nochmal was umzudeuten, ne? Und warum kann dann nicht, also war ein ganz schönes Projekt von einer Künstlerin aus Bochum, von Jana Banning, die auf einer Kreisverkehrsmittelinsel ein Schild aufgestellt hat, auf dem Erholungsgebiet steht. Ne? Das ist halt eine große Wiese und das ist in einem Wohngebiet, das ist jetzt auch nicht das, was man jetzt mit tosendem Verkehr beschreibt. Und da steht auch schon eine Bank, ne? Oder zwei. Ne, aber dass das als Ort einfach auch nochmal anders gesehen wird und eben nicht als Kreisverkehrsmittelinsel. So, ne, das glaube ich, das können manchmal ganz einfache Mittel sein, mit denen man dann eben ja, so ein Weiterdenken ermöglicht. Und das fände ich mal gut als Studiengang.
Ich wollte es gerade fragen, als Studiengang, als eigene Universität oder eigentlich immer enthalten in diesen Ausbildungs- und Studienlehrgängen?
Ja, also ich fände es schon toll, wenn das insgesamt stärker an den Architektur- und Planungsfakultäten Einzug halten würde. Aber es wäre natürlich toll, wenn man das mal als einen neuen Studiengang aufsetzen könnte. Also wirklich dieses, ja, also einfach mal nur in Anführungsstrichen vom Bestand ausgehen. Also das, was da ist, gemeinsam mit allen weiterzudenken. Das fände ich toll.
Siehst du denn da so allgemein in deinem Berufsstand Architektur so, auch so ein Umdenken, auch so, ne, so ein paar Aspekte hast du jetzt genannt, aber am Ende des Tages runter aufs Material, also so Beton oder diese ganzen Baumaterialien, dass es da schon so ein Umdenken gibt?
Ja, gibt es, aber ich meine, das ist alles noch viel zu wenig. Also ne, klar gibt es das. Also da sind sie auch alle irgendwie dran und ob das jetzt die ganze Urban Mining Bewegung ist, die es gibt oder eben auch der Einsatz halt von bestimmten Baumaterialien oder eben das Weglassen von bestimmten Baumaterialien, ist auf jeden Fall viel in Bewegung. Gar keine Frage. Ich möchte jetzt auch gar nicht so ein Bashing machen, so von wegen, die sind alle konservativ und verschlafen.
War es ja auch nicht.
Ich würde mir halt ein bisschen mehr Radikalität wünschen. Also ich fände es mal klasse, wenn man das mal an einer Stelle mal wirklich, ja, vielleicht dann auch in einer Kombination mit Künstlern oder vielleicht auch noch ganz anderen Berufsgruppen, ne, es könnte so ein Masterprogramm sein, was auch nochmal interdisziplinär angelegt ist, mit denen man dann nochmal über bestimmte Aufgabenstellungen ganz anders nachdenken kann.
Im Grunde genommen haben wir dann zum Teil ja auch so diese Uridee des Bauhaus wieder, ne? Also sage ich jetzt mal vielleicht. Auch da wieder zusammen. Ich will jetzt gar nicht auf die Idee des New European Bauhaus irgendwie der EU irgendwie gehen, aber im Grunde genommen dann auch wieder transdisziplinär und ja, einen anderen Umgang mit Materialitäten, ne?
Ja, unbedingt. Also ne, da würde ich schon sagen, da ist noch eine ganze Menge möglich. Also das, über was wir gerade auch gesprochen haben, was so eine inklusive Quartiersentwicklung angeht oder überhaupt so ein Herangehen an Stadt mit so einer Idee von Inklusivität, ne, das kann gar nicht eine Disziplin leisten. Also ne, das ist natürlich auch viel, viel weiter zu sehen und aufzuspannen, dieses ganze Thema. Und von daher würde ich halt auch sagen, ne, wenn man das zugrunde legt, dann kann es nur inter- oder transdisziplinär laufen.
Wenn du jetzt an die Ausbildung deiner Studierenden denkst, neben diesem Umgang mit eben Materialitäten, eingangs auch irgendwie so Umgang mit Klimawandel, was gibst du denen mit, beziehungsweise was sollten junge Architektinnen und Architekten für die Zukunft mitnehmen?
Also ziemlich viel. So ein Punkt ist natürlich, also weil ich ja jetzt auch als Städtebauerin immer noch mal einen anderen Kontext habe, wenn ich mit denen spreche, ist halt sich den Ort genau anzugucken und sich halt gut zu überlegen, ob man das jetzt alles platt machen muss, um da was Neues zu entwickeln oder eben stärker in den Bestand geht. Das andere ist, mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Also ne, man kann natürlich sagen, der Bauherr hat gesagt, holen Sie das meiste aus dem Grundstück raus. Und das andere ist natürlich, man hat eine eigene fachliche Expertise, hat einen Zugang zu dem Ort und kann vielleicht auch mit dem Bauherrn nochmal andere Wege beschreiten und formulieren. So, ne? Also je nachdem, wer es ist und wie es läuft, würde ich halt schon sagen, sich anders auf den Ort einzulassen. Und das heißt nicht nur die Morphologie im Sinne der Gebäude zu verstehen, die man vor Ort vorfindet, sondern auch der Struktur, die da ist. Und dazu gehören eben auch die Menschen.
Und jetzt abseits dieser sehr ernsten, herausfordernden Themen, was findest du so, wenn du an die Zukunft der Stadtplanung und Stadtentwicklung denkst, am spannendsten noch? Gibt es da so Aspekte oder Themen, wo du sagst, oh, da habe ich Bock drauf?
Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Es gibt total viel.
Ja.
Also ne, ich finde schon, also dieses gemeinsame Entwickeln ist was, das reizt mich nach wie vor. Das, was ich für mich jetzt so in der beruflichen Praxis spannend finde, ist neue Verfahren, Methoden und Instrumente für Stadtentwicklung und Planung, das auch auszuprobieren, also auch, na, auch wenn das jetzt ein bisschen abgedroschen klingt, dieses Laborthema stärker in den Vordergrund zu rücken, also sowas wie Reallabore tatsächlich auch zu leben. Ne? So, da kann man jetzt sagen, einen Teil einer Straße abzusperren und mal zu gucken, ob das funktioniert für ein halbes Jahr, ist dann genauso ein Reallabor wie, das machen wir jetzt mit Studierenden in Köln am Ebertplatz, da halt sowas wie so eine ja, Passagen für diese Kunstgalerien zu bauen in einem 1:1-Modell und zu gucken, wie das funktioniert. Also ne, je nach Fragestellung, nach Thema, also mehr in solchen Strukturen und Verfahren tatsächlich statt zu entwickeln, auszuprobieren, das ist was, das reizt mich schon sehr. Also ne, das würde ich mir auch für meine planerische Praxis noch viel stärker wünschen. Aber ne, so fachlich finde ich, es gibt so super viele interessante Themen. Also ich finde auch Mobilität ist total interessant, wie sich das entwickelt. Ne, man meint ja jetzt immer, man kann ja alles im Internet machen und man, gut, okay, gibt jetzt ein bisschen mehr Lieferverkehr, aber ja, nicht nur das, es ja, wird ja nicht weniger. Also ne, so, und es differenziert sich immer weiter aus. Was heißt das denn eigentlich auch für die öffentlichen Räume und so? Also ne, da finde ich, ja, da fällt mir schon einiges ein, was ich interessant finde.
Also du sagst auch im Grunde genommen so mehr Mut zum Experiment.
Ja, also unbedingt. Hm. Also mehr ausprobieren. Ne? Also habe ich ja eben auch gerade schon mal gesagt, ne, ich glaube, der große Masterplan, der ist vielleicht auch dann und wann mal als so eine Stadtstrategie, um mal so ein paar Leitplanken zu formulieren, ein guter Ansatz. Aber wenn man jetzt sagt, man macht so einen Masterplan für ein Quartier, das setzt man jetzt die nächsten 5 Jahre um oder 10 Jahre und dann ist alles wieder gut. Die Zeiten sind vorbei. Also ne, ich glaube, so funktioniert es halt nicht. Es muss einfach mehr über Ausprobieren und ja, Prozess entwickelt werden.
Wenn man jetzt in die Nachrichten guckt, mit den ganzen Herausforderungen, ein paar Mal ja schon erwähnt, wird die Laune nicht unbedingt besser. Bist du optimistisch oder pessimistisch, was die Zukunft angeht, gerade auch im Hinblick auf Städte?
Ich bin immer optimistisch. Also mir macht das total viel Spaß und ich gehöre vielleicht auch zu denjenigen, die eigentlich in allem auch irgendwas Interessantes und was Spannendes erkennen können. Also ich habe das eigentlich selten, dass ich sage, das ist ja total schlimm hier und wie sieht es denn hier aus und so. Ich finde, da gibt es dann eigentlich immer Anknüpfungspunkte und eigentlich haben alle Räume auch irgendwas zu bieten. Also ich bin vom Grundsatz her optimistisch. Das, was mir schon so ein bisschen Sorge bereitet, ist halt so eine gesellschaftliche Schieflage. Also da habe ich halt so ein bisschen Angst, dass so die Gesellschaft auseinanderdriftet. Und ich meine, das passiert einfach. Also das kann man ja ganz gut beobachten. Das können wir jetzt halt mit baulich-räumlichen Maßnahmen nur sehr bedingt flicken. So, ne? Umso wichtiger ist es halt mit anderen Formaten Stadtentwicklung zu betreiben, um auch möglichst viele einzubeziehen und vielleicht damit auch einen Beitrag zu leisten, statt auch wirklich als Stadt für alle zu entwickeln.
Jasmin, vielen, vielen Dank für deinen Input, für deine Zeit und ja, alles Gute und vor allem weitermachen, reparieren, weiterentwickeln, verbessern.
Danke für die Einladung, hat mir Spaß gemacht.